ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Nicola Winter. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben gesagt, wir duzen uns. Du warst mehr als 10 Jahre bei der Bundeswehr als Jetpilotin, hast den Eurofighter geflogen und beschreibst dich selbst mit 1,60 Meter, nicht die leiseste, insgesamt ein Kuriosum. Verrat uns doch mal ein bisschen mehr über dieses Kuriosum. Wie würdest du dich beschreiben?
Ja gut, das ist nur die Sicht von außen auf mich. Aber wenn Menschen, was ich am häufigsten kriege, wenn ich irgendwo hinkomme zu einem Event, dass die Menschen zu mir sagen, sie sind aber klein. Ich denke, ja, was haben Sie erwartet? Klein ist ja effizient, da passt man auch gut ins Cockpit. Und dann ist natürlich oft das Stereotyp, dass Frauen irgendwie so nett und so weich und so soft sind. Ich bin auch sehr nett, aber es ist immer eine Entscheidung, eine freiwillige.
Und gibt es da dann viele Vorurteile einfach, die dir begegnen? Das höre ich daraus.
Ja, viele lustige Vorurteile, also ehrlicherweise gar keine Vorurteile, die mich groß stören, sondern wo ich mir immer denke, was habt ihr alle für eine komische Sicht auf die Dinge? Ich hatte das auch schon bei so Flugshows, da steht man dann vor seinem Flieger, soll den erklären, ja, Menschen können dazu Fragen stellen, dass ich dann gefragt habe, aber wo ist denn der Pilot? Und dann stand ich da in Uniform und dann habe ich mich immer ganz verdutzt angeguckt und gesagt, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Werden wir heute hier keinen mehr finden. Dabei können Frauen ja oft diesen Beruf viel, viel besser. Das darf man ja den anderen gar nicht verraten.
Aus welchen Gründen?
Weil es viel um Multitasking geht und Informationsverarbeitung und aus Chaos Sinn machen und aus Stimmengewirr Sinn machen und...
Wobei dieses Multitasking, ich denke immer nur, das ist eine Erfindung aus der Männerwelt, um uns Frauen unterzuschieben. Ja, dann könnt ihr mehr gleichzeitig machen. Ich muss gestehen, ich kann kein Multitasking. Ich mache eine Sache und will mich auch darauf konzentrieren. Aber du musst ja mehrere Sachen gleichzeitig machen.
Ja, das ist ein total spannender Aspekt. Es stimmt. Also echtes Multitasking gibt es im Menschen nicht. Wir können nur mehrere Dinge ganz schnell hintereinander tun und switchen. Und mir macht es auch keine große Freude, aber man kennt das gerade, wenn man Kinder hat als Mutter. Ich kann dem Kind zuhören, ich kann kochen, ich kann das und das und das. Der Mann bricht zusammen. Und das ist der Unterschied. Ja?
Würde ich jetzt auch nicht jedem Mann unterstellen wollen?
Nein, ist ja immer nur im Stereotyp. Ja. Es gibt auch ein paar weniger, aber es gibt auch Männer, die gut Flugzeug fliegen können, die das natürlich auch können. Ja.
Aber das ist auf jeden Fall wichtig beim Flugzeugfliegen. Jetzt hast du so viele unterschiedliche Jobs gemacht. Du warst zum Beispiel auch als Rettungssanitäterin im Einsatz. Und wo hast du dich denn selber mal erwischt, wo du gemerkt hast, ah, jetzt gerade werde ich doch ein bisschen unruhig, wenn ich so auf so vielen Ebenen gefordert bin?
Das passiert mir ständig, ehrlicherweise. Also ich rede auch gerne über Stressmanagement und kann das nur, weil ich so viel gestresst bin. Also man sollte jetzt nicht Tipps von Stress zu Stressmanagement oder Risiko annehmen von Menschen, die immer tiefenentspannt sind. Sondern dieses Leben in der konstanten, leichten Überforderung im Cockpit, auf der Straße, im Rettungsdienst. Es ist immer so, dass ich an eine Unfallstelle hinkomme und sich erst im Moment denke, okay, keine Ahnung, wo ich anfangen muss. Und sich dann langsam sortieren. Also jetzt machen wir einfach mal das Erste, was irgendwie sinnvoll Sinn macht und dann weitermacht.
Und da ist es dann aber wichtig, ganz gezielt und möglichst schnell die Entscheidungen zu treffen. Jetzt habe ich in deinem Buch The Sky is No Limit gelesen. Mut fühlt sich mulmig an. Also ist es erstmal ein natürlicher Reflex, nicht mutig zu sein?
Weiß ich nicht, aber wenn ich keine Angst habe vor etwas, wenn ich mir denke, das geht jetzt gleich ganz locker, brauche ich ja keinen Mut. Mutig muss ich nur sein, wenn ich erst Angst habe oder Bedenken. Wenn ich merke, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ist ja auch egal, ob es die E-Mail an den Boss ist, ob man sich wirklich überwindet, irgendwas Spektakuläres zu machen. Und diese Überwindung, auch wenn es nur eine E-Mail abschicken ist oder ein Telefonanruf, die fühlt sich nicht gut an. Dann denke ich, ja, ich mach's jetzt trotzdem. Und das ist der Punkt. Wenn ich mutig bin, ich habe zum Beispiel Höhenangst. Ja, ich hasse es, von irgendwas Hohem runterspringen zu müssen, wenn ich von so einem blöden 5-Meter-Turm springen muss im Überlebenstraining. Denkt man sich. Und macht's trotzdem. Und das ist dann mutig. Aber fühlt sich halt nicht gut an.
Du warst mehr als 10 Jahre Jetpilotin bei der Bundeswehr. Gerade eben haben wir das Thema Höhenangst angesprochen. Würde man dir gar nicht unterstellen, dass du damit zu tun hast?
Ist tatsächlich ein sehr weit verbreitetes Phänomen bei Piloten. Es ist eigentlich so eine Kontrollverlustangst. Man sagt, oh, da falle ich runter, da kann was umkippen und dann kann ich es nicht mehr kontrollieren.
Das ist das Spannende, was dahinter steckt, ne?
Ja, das ist das, was dahinter steckt. Das andere Spannende ist immer diese Diskrepanz. Das heißt, jetzt ist die Jetpilotin, die hat bestimmt nichts. Ja, die hat nie Angst, die hat eben keine Ängste. Mir wird sogar hinten drin im Auto schlecht. Ich kann nicht auf der Rückfahrerbank sitzen und... Der Clou ist ja immer nicht, dass es ganz außergewöhnliche Menschen machen, sondern ganz normale Menschen eben mit Höhenangst, denen schlecht wird. die es halt trotzdem machen.
Wie hast du, Trick. Die Frage ist ja, wie hast du deine Höhenangst in den Griff gekriegt? Also ich habe auch Höhenangst und sollte dann mal in so ein Riesenrad rein und habe dann wirklich Abende vorher mir immer vorgestellt, oh, wie ist es in dem Ding und der schwierigste Punkt, wenn es dann oben wieder runter geht und so weiter. Und dann dadurch, dass ich es mir so oft vorgestellt hatte, war es dann nicht mehr so schlimm.
Ich habe das gar nicht in den Griff gekriegt. Ich habe das immer noch. Weniger als mit Anfang 20. Es ist im Jet, im Flugzeug irrelevant. Ja, ja. Da kommt es nicht vor, weil dann sitze ich drin. Da kann man ja nicht runterfallen. Ja. So, da habe ich das im Griff. Aber jetzt hohe Gebäude mag ich nicht. Ja. Ehrlicherweise ist das so eine Art Fatalismus, dass ich mir immer denke, ja gut, wenn halt heute der Tag ist, dann ist halt heute der Tag. War ein schönes Leben. Und mit dieser bisschen alles-egal-Stimmung geht's. Aber gerne mache ich es nicht.
Ja, muss man ja vielleicht auch gar nicht.
Nö, sehe ich ganz entspannt. Ja. Also muss jetzt nicht jede Phobie in den Griff kriegen, auch wenn diese völlig unnötig ist. Ja, steck meine Energie dann lieber in andere Dinge.
Wie fiel denn eigentlich die Entscheidung, zur Bundeswehr zu gehen?
Nee, ich wollte immer Lufthansa-Pilotin werden, weil ich habe früher Bücher gelesen, also die Flugpioniere aus den 1920er Jahren. Elli Beinhorn, die um die Welt flog. Beate Use, die dann irgendwann mal ein Geschäft für E-Hygiene gegründet hat, die vorher auch richtig gute Pilotin war. Und dann habe ich dummerweise mit 16 festgestellt, ich bin zu klein für die Lufthansa. Ich bin nur 1,60 Meter. Die Lufthansa verlangt immer noch heute 1,65 Meter. Da habe ich erst mal 2 Wochen lang wirklich bitterliche Tränen geweint und dann festgestellt, vielleicht kann ich ja ein paar Alternativen finden. Lange gesucht und dann eben die Bundeswehr von, kleine, schnelle Jets, keine Passagiere. Das ist doch geil.
Sowas wie Patriotismus für das Land zu kämpfen, hatte das damit auch zu tun?
Nicht, ja, aber nicht in dieser Ausdrucksweise. Also das Schöne oder das ideale Ziel von guter Verteidigung ist ja, dass wir so gut sind, dass uns keiner braucht. Und das will natürlich immer Soldaten, ja, wollte ich irgendwen erschießen? Nein. Wir sind ja die, die wirklich den eigenen Körper hinhalten müssen. Also auch die, die am liebsten haben, wenn Frieden ist. Aber es war für mich schon immer so, ich sagte, ich habe hier, auch als Frau, in Deutschland wirklich gutes Leben. Muss man auch heutzutage sehen. Wir haben alle Rechte. Ich darf mich scheiden lassen, ich darf heiraten, ich darf den Beruf ergreifen, den ich möchte. Und ich möchte, dass diese Rechte auch für meine Tochter noch gelten. Und dafür bin ich schon bereit zu sagen, okay, irgendeiner muss eine Grenze ziehen. Dann bin ich das halt.
Dieses Bewusstsein, dass du dabei sterben kannst, du hast gerade so eine fatalistische Einstellung angesprochen, ist die dann immer dabei?
Ja, jein. Also es ist auch im Frieden schon ein risikoreicher Job. Also Jetfliegen wird jetzt im Ernstfall nicht viel riskanter. Und es ist erst ein philosophischer Entscheidung zu sagen, ist es mir das wirklich wert? Und mir war es das wert, weil dummerweise, und ich hoffe, das stört die Hörer jetzt nicht, wir werden alle sterben, ja, jeder Einzelne.
Leben ist lebensgefährlich.
Leben, ja, endet mit Sicherheit mit dem Tod. Und es ist immer die spannende Frage, was mache ich zwischendrin? Und am liebsten möchte ich schon 90 Jahre alt werden. Aber wenn ich das nicht kann, dann möchte ich wenigstens, dass es zwischendrin spannend war und sich gelohnt hat. Und eben dann, wenn man diese Entscheidung trifft, sagen, ja, da mache ich was Risikoreiches, ist extrem wichtig, sich im Alltag zu konzentrieren. Es war immer eine ganz große Motivation für mich zu sagen, okay, bin ich heute fit, mache ich das heute oder trete ich zurück? Und das durften wir wirklich jeden Tag, dass man sagt, nee, heute geht's nicht.
Mit 26 warst du die erste Fluglehrerin überhaupt, die in den USA Flugschüler in der Luftwaffe ausgebildet hat. Viele denken da gleich an so Filme wie Top Gun. Nimm uns mal mit zu den Klischees. Was stimmt so überhaupt nicht?
Also wenn man Top Gun gesehen hat, was stimmt, sind diese ganzen schönen Flugszenen. Ich meine, das ist natürlich immer nur die enge Formation. In echt fliegen wir viel weiter auseinander, aber das würde halt auf keine Kinoleinwand passen. Aber so Tiefflugformationen, Flug, das stimmt alles. Was nicht stimmt, was vor allem nicht mehr stimmt, ist diese ganze Macho-Charaktergeschichte. Ja, das war vielleicht in den 80ern noch so. In dem zweiten Top Gun zerstört Tom Cruise bei Mach 10 den neuen, schönen, sehr teuren Flieger. Wir hätten den dann einfach gefeuert. Das geht nicht. Ja. Sondern man muss in echt bei diesem Job unglaublich diszipliniert sein und sehr, sehr teamfähig. Weil ich bin von hunderten anderen Menschen abhängig, von denen, die direkt mit mir fliegen, von der Technik, die das Flugzeug für mich bereitstellt. Und zu denen muss ich auch einfach mal nett sein.
Ja, hast ja auch eine Riesenverantwortung in so einer Situation. Jetzt Disziplin hast du gerade angesprochen. Du hast ganz früh gelernt, was es heißt, mit Disziplin umzugehen. Und willst uns da Tipps weitergeben, die wir im Alltag gut umsetzen können? Was hat es denn da mit langsamem und schnellem Denken auf sich?
Jetzt sind ein paar verschiedene Dinge. Das erste wieder das große Übergreifende. Ich bin nämlich im Grunde meines Herzens ein zutiefst fauler Mensch. Wenn ich keinen guten Grund habe, stehe ich von meiner Couch nicht auf. Ja, dann finde ich Netflix oder Fernsehen gucken halt einfach am entspanntesten. Und dann ist immer der Trick, sich was zu suchen, für das es sich wirklich lohnt. Und wenn ich merke, ich habe ein Ziel, da kriege ich einfach meinen Hintern nicht hoch dafür, dann brauche ich ein neues Ziel. Ja. Da muss ich mit mir selber ehrlich sein. Und dann ist das Spannende, dass man, wenn man sich diszipliniert, wenn ich mich zwinge, etwas zu tun, kostet mich das Energie. Und ich habe jeden Tag so einen kleinen Energiesack voll, der ist aber irgendwann leer. Und wenn ich in der Früh schon mich zwinge, ich stehe zu früh auf, ich muss erstmal joggen gehen, dann was Gesundes essen, dann habe ich mittags schon keinen Bock mehr und ziehe mir abends einen Burger rein. Ja. Wenn ich aber sage, nein, ich möchte beim Abendessen noch was können, muss ich das sinnvoll tun, ja. Dann geht's darum, eben das langsam und ja, work smarter, not harder, also das mit Intelligenz zu machen und mir meine Kraft, auch meine Disziplin einzuteilen.
Welche Rolle spielt dabei die Intuition?
Wenn ich eine gut geschulte Intuition habe, kann ich auf sie hören. Aber es ist der Trick, ja, dass ja. Die meisten Menschen nicht so gern in sich hineinhören. Weil man manchmal auch das nicht mag, was man hört. Wenn der innere Schweinehund sagt, nee, dein Körper geht einfach morgens in der Früh um 5 nicht zum Joggen, dann mache ich das mit Druck. Und dann anstatt einfach zu sagen, ja, nee, das klappt nicht. Lass mich doch lieber einen anderen Weg suchen.
Wie hast du das gelernt? Es gab schon in deinem Leben früh heftige Ereignisse, die dein Leben dann bestimmt haben.
Das stimmt. Das hatte zwar nicht unbedingt was mit Disziplin zu tun, aber ich hatte eine sehr nette, idyllische Kindheit, bis ich 15 war. Da habe ich gemerkt, naja, irgendwann fängt das Leben an. Wenn ich mal erwachsen bin, wenn ich mal einen Job habe, wenn ich mal 40 bin. Und mit 15 ist mein Stiefvater beim Fliegen ums Leben gekommen. Der ist so ein kleines Ultraleicht geflogen. Und natürlich, wie bei jedem Unfall, hat es den sehr jäh aus dem Leben gerissen. Der war damals 40 und es war einfach vorbei. Und die Erkenntnis zu sagen, du kannst ganz locker leben und plötzlich ist es aus, die war für mich damals hart, hat mir dann aber wirklich den Drive gegeben, so, oh, vielleicht ist es auch schon mit 25 aus. Vielleicht
hat sich beeinflusst dann auch in der, vielleicht dann doch auch in der Disziplin, um dann Dinge durchzuziehen.
Ja, in der Motivation zu sagen, nein, also du weißt nicht, wie lange es geht, also musst du jetzt was draus machen. Später habe ich dann gelernt, es kann sehr kurz sein, es kann aber auch sehr lang sein, wenn ich was tue, wenn ich in einem Job bin, den ich nicht mag, wenn ich mit jemandem zusammen bin, den ich nicht mag, wird das Leben ganz schön lang und auch das ist ein Impuls, mal was zu ändern und sich zusammenzureißen.
Einfach kann jeder, Nicola Winter bei uns in SWR1, Leute, wie oft hast du diesen Satz gehört?
Ach, weiß ich gar nicht mehr. Den sagen mir Menschen von außen oft. Ich finde den sehr lustig, weil die Dinge, die ich gemacht habe, sind mir oft einfach gefallen. Also wenn ich gemeint, ich mache was und ich bin echt schlecht darin und es geht gar nicht und es geht nicht vorwärts, dann habe ich was anderes gemacht. Also auch die Kunst, mal etwas aufzuhören, ist durchaus eine gute.
Kannst du uns mal in so Extremsituationen mitnehmen? Also als Jetpilotin gab es ja viele Trainingssituationen. Du beschreibst da so ein Bild von der 4 Grad kalten Nordsee. Wie ist es dir da ergangen?
Ja, das sind unsere Überlebenstrainings, weil das Gemeine ist für uns, dass es halt auch mal richtig schief gehen kann. Ja, dann habe ich einen ganz entspannten Montag und plötzlich muss ich mich aus meinem Flugzeug rausschießen und lande in der Nordsee. Gerade war es noch warm, jetzt ist es kalt und es macht keine Freude. Ja, und dann muss man da 2-3 Stunden im Training überleben, in echt noch deutlich mehr. Man muss sich in so eine kleine Rettungsinsel ziehen und dann, boah, ist mir sowas von schlecht geworden beim ersten Mal. Oh Gott, das war so schlimm. Und dann ist ja immer die Frage, was mache ich jetzt damit? Es ist in dem Moment extrem ungemütlich. Aber jetzt hinterher, dadurch, dass ich mal so eine Krise hatte und ja, da durchgegangen bin, bin ich tiefenentspannt. Weil ich weiß, egal was mir passiert, ob es irgendwo, ich bin im Berg unterwegs oder auf dem Berg und habe ein Problem oder auf dem Wasser oder sonst im Leben, ich habe immer einen Plan. Es wird ungemütlich, aber es geht alles vorbei.
Was braucht es denn, dass wir im Alltag in Krisensituationen sowas auch abrufen können? Denn oft verfallen wir in der Krise dann ja plötzlich in alte Muster und dann ist all das, was vielleicht in so einem Training vielleicht mal trotzdem mal trainiert wurde, nicht mehr da.
Ja, vor allem verfallen wir gerne dann in Panik, ne, und ja, in Rumschreien. Also es sind 2 Dinge. Zum einen, je mehr ich solche Situationen habe, desto entspannter werden sie. Also wenn ich sage, ich möchte stressresistenter werden, muss ich mir ein paar stressige Situationen suchen. Aber dann ist es ganz einfach, boah, jetzt habe ich eine Krise, egal ob persönlich oder weltweit, sind nur 3 Schritte für uns. Erstmal die Ruhe bewahren. Nicht rumschreien, nicht sofort E-Mails schreiben, nicht sofort auf Social Media antworten, sondern einfach mal tief durchatmen, bis das normale Gehirn wieder angeht und die Panik vorbei ist.
Scheinbar schon verlernt zu haben.
Haben wir voll verlernt, aber würde nicht schaden. Ich kann auch in 5 Minuten noch auf Social Media rumschreien, muss ich nicht sofort machen.
Ja, vielleicht schreie ich dann zum Glück gar nicht mehr rum, dann habe ich mich vielleicht schon mal ein bisschen beruhigt.
Natürlich. Ja. Dann analysiere ich die Situation einmal in Ruhe und frage mich nur 2 Dinge. Was habe ich noch in dieser Krise und was kann ich noch beeinflussen? Alles andere ist egal. Was sind meine Ressourcen? Was habe ich unter Kontrolle? Und dann fange ich da an, mal den ersten Schritt gehen, etwas Richtiges zu tun. Ja, nicht und wenn ich mich da nicht entscheiden kann, denke A oder B, dann ist es doch egal. Dann nehme ich halt A, gehe mal 2 Schritte und schaue, wie es damit läuft.
Wie war das in deinem Alltag als Jetpilotin? Also so eine Notfallsituation, die erlebst du ja in der Regel nicht. Aber trotzdem im Training, wie oft habt ihr sowas trainiert?
Och, das kommt schon ab und zu vor. Entweder ich mache selber einen Fehler und bringe mich in eine dumme Situation oder die Technik hat einen Fehler. Und es ist schon wie so ein hochgezüchtetes Formel-1-Auto. Das hat schon mal was. Und dann gehen irgendwelche roten Lampen an und es gibt einen Alarmton. Man erschrickt sich auch immer. Und natürlich macht das Gehirn erstmal zu. Und dann sagen, okay, warte. Es geht wieder. Jetzt gucke ich mir das eben einmal in Ruhe an. Was geht noch? Was habe ich noch? Was ist der nächste sinnvolle Schritt? Und dann ist das Wichtige, egal was die Krise ist, mal den Perfektionismus über Bord werfen. Es muss nicht perfekt laufen, es muss nicht mal gut laufen, es muss nur irgendwie jetzt laufen.
Das klingt vielleicht erstmal merkwürdig, Risiken rückwärts lesen. Aber Nicola Winter bei uns in SWR1, Leute, du kannst das aufklären. Wobei hilft das denn?
Bei einer vernünftigen Risikoanalyse. Weil wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass es erstmal eine philosophische Entscheidung ist, möchte ich ein Risiko eingehen oder nicht. Aber wenn ich mich dann entscheide, was Gefährliches zu tun oder auch nur mein eigenes Unternehmen zu gründen, dann möchte ich ja, dass das Risiko nicht eintritt. So, und um mir jetzt zu überlegen, was kann denn alles passieren, lernt man als Ingenieur, das rückwärts zu denken. Und zwar überlege ich mir, es ist schief gegangen, warum? Also, ich sage ja, ich habe ein Unternehmen gegründet und ich möchte ja nicht pleite gehen. Dann stelle ich mir vor, oh Scheiße, ich bin pleite gegangen. Warum? Entweder hatte ich nicht genug Einnahmen oder ich hatte zu viel Ausgaben. Aber warum hatte ich nicht genug Einnahmen? Ich hatte vielleicht nicht genug Kunden. Warum hatte ich nicht genug Kunden? Ich hatte das falsche Produkt oder ich hatte nicht genug Produkt. Und so kann ich relativ gut strukturieren, auf was für Probleme treffe ich denn, um die dann auch zu lösen, ja, vorzudenken.
Wobei es ja immer wieder auch noch Überraschungen gibt.
Ja, wobei in diesen großen Kategorien, also ich brauche jetzt nicht jedes einzelne kleine Ding durchdenken. Man muss jetzt auch nicht ständig Sorgen machen. Aber in diesen großen Kategorien sollte es eigentlich dann keine Überraschungen mehr geben.
Wenn wir das jetzt mal auf die Ampel übertragen, wenn die sich vorher bewusst gemacht hätte, welche Risiken dabei sind und ohne Kompromissbereitschaft geht es nicht, wäre sie dann womöglich nicht zerbrochen?
Ja, es hängt natürlich auch immer viel am Ego, ne? Ich glaube, wenn man da mehr in der Realität lebt und sich auch mal zusammenreißt, hätten sie es vielleicht besser hinkriegen können. Da ist immer das Spannende im Leben, in der Gesellschaft, wenn ich nicht nach dem einen perfekten Ergebnis strebe, sondern sage, hey, insgesamt good enough. Jeder hat einen kleinen Gewinn. Ja, das nennt man auch in der Fachsprache das Nash-Gleichgewicht. Dann kommen wir alle gemeinsam am weitesten. Also wenn nicht jeder immer nur auf sich schaut, sondern wir gemeinsam auf uns.
Ist das ein Grundproblem aus der Politik? Wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab in die Politik, aber es lässt sich ja vielleicht auch übertragen, deine Erkenntnisse aus all diesen Bereichen.
Ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die anderen sind alle gemein und dumm und ich muss nur auf mich schauen. Und jeder fordert ja auch sehr schnell vom anderen, nee, aber du musst auch auf die anderen schauen. Und wenn es dann darum geht, tun wir es selber ja doch nicht.
Ja, ist ja
es
manchmal,
fängt mit uns an.
Ja, manchmal ist ja auch liegt dem eine Enttäuschung zugrunde. Also man hat auf den anderen geschaut und dann ist man selber in der Situation und möchte, dass dann auch jemand auf einen selber schaut, ist womöglich dann enttäuscht.
Ja, wir warten auch immer darauf, dass die anderen den ersten Move machen. Es ist wie, wenn ich jetzt Schach spielen will und sage, oh, jetzt müssen erstmal die anderen auf mich schauen und dann schaue ich auch auf die und so funktioniert's nicht. Und ja, man wird da auch mal enttäuscht, weil wir haben kein Anrecht darauf, dass man es 1:1 zurückkriegt. Aber ich muss trotzdem immer ein bisschen geben und schauen, wo bekomme ich wieder was zurück. Das ist ja immer die Wertschätzung. Ich hatte das heute Morgen, ganz kurz, ich war komplett eingeparkt von einem Müllauto. Ja, wo ich dachte, ich muss los und in 5 Minuten und warum? Und dann sage ich, warte mal, die Müllmänner und die diese einfachen Dinge sind die wichtigsten in unserer Gesellschaft. Und ja, wenn ich diese Wertschätzung ernst meine, dann bleibe ich jetzt ganz entspannt.
Ich auch mal fünf Minuten,
ohne zu fluchen, ohne die zu beleidigen. Grüß die noch nett. Es ist so schön, dass ihr da seid. Es ist nett, wenn sich vor meinem Haus nicht der Müll stapelt. Und dann können wir gemeinsam weitermachen.
Es gibt 5 Phasen, die wir als Mensch in schweren Krisen durchlaufen. Nicola Winter bei uns. Hast du das selbst erlebt?
Öfter. Und zwar geht es ja um die 5 Phasen eigentlich nach Kübler-Ross. Die hat das mal gefunden, entdeckt bei Menschen, die im Sterben liegen, wie wir diesen Trauerprozess durchleben. Und ich habe dann für mich festgestellt, das haben andere auch gesagt, dass ich das auf viele Dinge und Krisen, wenn ich auch Pläne, die ich hatte, loslassen muss. Ich hatte die Idee einer wunderschönen Beziehung und sie geht zu Ende. Und dann durchleben wir das auch. Und dann wird das verhandelt oder man will das nicht wahrhaben. Und das Problem ist in jeder Krise, wenn ich in der Verhandlung, in dem nicht wahrhaben wollen bin, bin ich nicht handlungsfähig, sondern ja, erst in der 5. Phase, die kommt ganz am Schluss, die Akzeptanz, kann ich sagen, oh ja, das ist jetzt blöd, aber es läuft nicht gut, ich mag die Situation nicht, ich muss sie ändern, ich muss mich von dem schönen Traum des stabilen Lebens verabschieden und kann dann handeln. Ich sage das auch manchmal sonst relativ salopp, sagen, es hilft dir nichts, im Lala-Land zu leben. Ich wünschte,
das
ich hätte. Ich wünschte, die Welt wäre total stabil. Ich wünschte, wir hätten nicht ständig eine Krise.
Ja.
Das stimmt ja auch, aber es hilft nichts. Die Welt ist instabil und da müssen wir halt gucken, was kann ich denn jetzt tun? Wie kann ich das für mich, für uns alle gemeinsam positiv beeinflussen.
Machst du dir diese 5 Phasen dann in einer schwierigen Situation bewusst? Weil manchmal dauert es ja einfach auch, bis wir in einem Prozess zu der Akzeptanz kommen.
Ja, ich versuche das vorzuschalten. Gerade wenn ich eigene Fehler mache, ist beim Fliegen extrem wichtig, aber auch beim Autofahren. Sehe ich natürlich, ich bin die beste aller Autofahrerin, ist klar. Ich bin auch eine gute Pilotin. Trotzdem kann ich Fehler machen. Ich kann jemanden übersehen und oder auch ein Problem falsch einschätzen. Es ist extrem wichtig, dass ich nicht bei mir selber feststelle, wie konnte mir das passieren? Da war aber gar kein Sinn. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt tue ich was, um das Problem zu lösen. Also vorher zu sagen, ja, und auch die nächste Krise. Also jetzt ist Krise, ja, aber ehrlicherweise auch die nächste kommt und die nächste. Ja. Und dann gibt es globale Krisen.
Andere sprechen schon von der Dauerkrise, ja.
Ja, das Lustige an der Dauerkrise ist, dann ist es gar keine Krise mehr.
Normalzustand.
Wenn es ist Normalzustand, dann kann man sich auch darauf einstellen. Und ganz ehrlich, dieses Stabile ist eine völlige Illusion. Ja, aber damals in den 70ern, da war Ölkrise, da war kalter Krieg. Ja, aber da war es ruhig. Rückblickend war es da ruhig. Auch da gab es Gefahren. Ja, wir sehen das immer alles so rosarot. Das ist Quatsch. Und eben wie eher wieder die Frage, wie kann ich mich denn selber gut aufstellen, ja, indem ich das halt sinnvoll, vernünftig angehe.
Ja, du hast ja ganz viel Verantwortung auch im Team gehabt, musstest auch schon mal Teammitglieder aus Situationen retten und Verantwortung da übernehmen. Also unangenehme Aufgaben muss man auch schon mal selber machen wahrscheinlich, ne?
Das ist ganz wichtig. Eines der großen Prinzipien in der Luftfahrt, beim Militär, aber auch in der Raumfahrt ist Führen von vorne. Das bedeutet, wenn wir mal auf die Raumstation gehen, ja, dann da sind das 6 tolle Astronauten, 40 Jahre Training, glamouröser Job. Jetzt geht die Toilette kaputt. Wer muss die Toilette reparieren?
Sinnvoll machen wir natürlich nur der Jüngste im Team. Sagst du, ja, du kriegst ja die nicht so nette Aufgabe.
Viel bessere Führung ist es, wenn es der Chef, die Chefin dann selber macht, der Kommandant. Wenn der vorangeht und sagt, ja, auch ich mache mich hier mal die Hände dreckig. Ich würde auch nie jemanden vorschicken, um jemanden in meinem Team zu entlassen. Es hat die wirklich unangenehmen Aufgaben, die muss ich selber machen. Da muss ich Verantwortung übernehmen. Die schönen Dinge, dummerweise, die dürfen die anderen dann machen.
Vielleicht kannst du auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer beraten. Hier aus Stuttgart kommt gerade eine Frage von Alexandra Thomas und die sagt, mein Sohn ist 15, macht gerade einen Segelflugschein und jetzt ist er seit einem Jahr besessen von der Idee, Kampfpilot zu werden. Würden Sie denn in der heutigen Zeit abraten, diesen Beruf zu ergreifen? Ich bin schon mit dem Segelflug in Angst um ihn. Außerdem würde mich auch interessieren, wie ist es denn, in diese Ausbildung aufgenommen zu werden? Was für Grundkompetenzen brauchst du da? Was sagst du aus deiner Erfahrung?
Also zum einen würde ich davon nicht abraten. Es ist immer eine sehr individuelle Entscheidung und Kampfpiloten werden nur gebraucht, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und wenn wir ehrlich sind, wenn es hart auf hart kommt, sitzt er lieber in einem 100-Millionen-Euro-Flugzeug, in dem er genau weiß, was er tut, als irgendwo durch den Wald zu spazieren. Also Fähigkeiten sind immer besser, als etwas unvorbereitet tun zu müssen. Und vor allem, wenn er Spaß dran hat. Und dann, wie bestehe ich so ein Auswahlverfahren, immer indem ich mich gut darauf vorbereite. Und ich sage, oh, auch mit 18, ich will irgendwas ganz Normales. In einem Bewerbungsverfahren werde ich gut, indem ich mich mal bewerbe. Recherchieren, was kommt darin vor? Und genau das vorbereiten. Und vielleicht sogar nochmal woanders vorher hingehen, sich da bewerben, nur dass ich ein bisschen Nervosität abbaue. Gilt dann für alles.
Geht es ja bei diesem Beruf Kampfpilot um Leben und Sterben. Sich auch bewusst zu machen, auf der einen Seite kann ich sterben, aber es geht auch darum, andere Menschen zu töten.
Ja, es sind ein paar verschiedene Aspekte. Zum einen jetzt als Eltern zu sagen, ja, das ist ein gefährlicher Beruf, aber auch auf der Straße unterwegs sein. Ein bisschen Vertrauen haben in den Sohn, dass er das gut macht und die Ausbilder, dass wir wirklich jeden Tag darauf achten, dass wir das mit echt viel Gehirn machen. Man kann dabei sterben. Das ist eine gute Motivation, es richtig zu machen. Bei dem Thema, es können andere Menschen dabei sterben und es sind auch Menschen gegen uns, sagen, ja, man muss wirklich, und es ist gemein, aber Vertrauen in den deutschen Wähler haben. Die deutsche Luftwaffe macht nur, was der Bundestag anschafft. Der Bundestag macht nur, was wir als Wähler sagen. Ich war, hört sich lustig an, aber mit diesem Vertrauen in die Deutschen immer extrem gut beraten. Es wurden uns nur Aufträge gegeben, die Sinn machen, und das waren sehr wenige. Das Idealbild gutes Militärs, guter Verteidigung ist so gut zu sein, dass die anderen uns in Ruhe lassen.
Wobei wir ja ganz lange gelebt haben mit dieser Vorstellung, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Wie gehst du mit sowas um?
Bin ich sehr dafür. Und es ist auch natürlich in der deutschen Volksseele noch sehr verankert, dass man solche Werkzeuge missbrauchen kann. Und es ist an uns allen dafür zu sorgen, dass wir demokratisch, liberal, frei leben und nicht missbraucht werden. Dummerweise sind andere Länder im Moment nicht so drauf. Es gibt Diktaturen, die wollen unserer Lebensweise stark an den Kragen und dann zu sagen, nein, ich habe gerade ein ganz schönes Haus gebaut, jetzt nicht in Baden-Württemberg, sondern in Bayern. Ich möchte, dass meine Tochter da in Frieden aufwächst, mit einem vollen Kühlschrank, ohne Angst um ihr Leben. Und da muss es Menschen geben, die dafür einstehen. Und da muss es auch heute 15-Jährige geben, die sagen, ja, zum einen macht mir der Beruf Freude, aber auch der Dienst an der Gesellschaft. Und das ist extrem charakterbildend.
Wie ist das Auswahlverfahren gewesen?
Oh, das ist schon hart. Und da ist der Trick, es gibt dieses Talent nicht. Ja, dass er sagt, oh, jetzt bin ich heute Morgen als Tom Cruise aufgewacht. Sondern es gibt die gute Vorbereitung und Menschen, die bereit sind, da wirklich alles reinzustecken. Und die, die durchfallen, auch die, die hinterher durch die Ausbildung fallen, sind nicht die Untalentierten, sondern die, die nicht genug Bock haben. Und ich sage, ich bin wirklich bei, ich recherchiere das jetzt, ich schaue, was kommt da dran vor. Da muss man mal ein bisschen Videospielen üben, ja, ein bisschen Multitasking eben üben. Dann kann man es richtig gut bestehen, weil wir können alle fast alles lernen.
Also da ist schon mal rauszuhören zur Frage von Alexandra, Grundkompetenz, also wirklich die Motivation mitzubringen. Was ist noch ganz besonders wichtig? Das Talent gibt es nicht in dem Sinne.
Ja, es hilft schon, wenn man eben in seiner Jugend aktiv ist, wenn man Sport macht, wenn man Teamsport macht, gemeinerweise für die Eltern auch, wenn man ein bisschen zocken darf, weil auch das Reaktionsfähigkeit trainiert, Koordination trainiert, alles in Maßen natürlich. Und man muss gesund sein. Jeder, der gesund ist, kann sich auch fit machen, also Fitness ist auch relevant. Die Gesundheit haben wir ehrlicherweise alle so halb im Griff. Ne? Aber das, was wir kontrollieren können in unserer Gesundheit, unserer Ernährung, unserer Lebensweise, dann halt auch vernünftig zu kontrollieren.
Wie ist es, wenn Träume zerplatzen? Auch das musstest du erleben.
Ja, es ist ein schwieriges, spannendes Thema. Auch die Definition von zerplatzen. Ich wollte dann gerne noch Astronautin werden. Ich wollte als Kind immer Pilotin werden, habe aber dann so mit 20 festgestellt, oh, ganz viele Astronauten waren vorher Jetpiloten. Ich bin gar nicht so weit weg. Das wäre doch noch cool. Und dann habe ich das zum ersten Mal 2017 versucht oder habe die Gelegenheit bekommen mit einer privaten Initiative und bin sogar ausgewählt worden. Was cool, ich hatte eine ganze Menge Auswahlverfahren vorher gemacht, das hat geholfen. Wir haben angefangen zu trainieren und dann hat die Finanzierung nicht geklappt. Und dann ist es hart an den Faktoren von außen gescheitert. Dann musste ich nur 5, 6 Jahre Geduld haben. Dann hat die ESA, die Europäische Raumfahrtbehörde, gesucht und abgefahrenerweise gegen jede statistische Wahrscheinlichkeit mich wieder ausgesucht. Nur damit Deutschland und die Bundesregierung beschließen, nee, also jetzt gerade brauchen wir aber keine Astronauten.
Mist.
Genau, das war schon hart. Das war auch im ersten Moment extrem frustrierend, weil ich ja alles getan hatte, was ich kann. Und da war ich also 2 Wochen lang echt schlecht anzusprechen. dann habe ich mich zuerst darauf besonnen, eben wofür bin ich denn dankbar, was habe ich noch? Und es war tatsächlich ganz schön viel, ja? Gesundes Kind, gesunder, netter Mann, ein Haus, ein Job, alles Dinge, die eine gute Basis, von der aus man wieder starten kann. Und dann sage ich, okay, was gibt's denn noch für Wege? Und dann habe ich zwei Wege gefunden. Zum einen, vielleicht bin ich selber schlauer. Vielleicht geht's auch ohne viel Steuergelder, ja, dass man kommerziell ins All fliegt. Und dann, was könnte denn in meinem Leben sonst noch Spaß machen? Ich habe lange versucht, Hubschrauberpilotin zu werden und habe das jetzt geschafft. Ich darf in 3 Wochen als Rettungshubschrauberpilotin beim ADAC anfangen. Und das ist ja mehr als ein gutes Trostpflaster, denke ich mir fast. Nee, also das mache ich jetzt fast noch lieber, als zum Mond zu fliegen.
Wo bist du dann?
Beim ADAC.
Und wo, in welcher Stadt?
Unterschiedlich. Ich werde dann auch viel in Ulm fliegen dürfen, also hier im Sendegebiet. Ich hoffe, dass ich so nie irgendeinen der Zuhörer treffen darf. Aber wenn, auch werde ich auch das gerne tun und mit viel Mühe und einem guten, guten Team.
Ist das denn schon ein lang gehegter Traum gewesen? Wie gehst du dann an so neue Projekte ran?
Sehr lange gehegt und sehr schwierig umzusetzen. Man meint es nicht, aber Hubschrauber ist vom Jetfliegen sehr weit weg. Und dann habe ich mit Mitte 30, mit 35 gedacht, boah, das kostet mich nochmal einen 6-stelligen Betrag und Jahre und lohnt sich das noch? Um dann festzustellen, naja, mit 35 ich muss nochmal so lange arbeiten, wie ich lebe, bis zur Rente. Selbst wenn ich jetzt 10 Jahre brauche, um mir diesen Traum zu verwirklichen, also wenn ich erst mit 45 auf dem Hubschrauber sitze, kann ich den Job immer noch 20 Jahre machen. Das ist schon ganz schön lang. Ich habe den Weg vom Anfang bis zum Ziel nicht gesehen, aber den ersten Schritt, ne, einmal sich bei einer Flugschule anmelden. Mal gucken, was muss ich tun? Ja, okay, ich finde den einen Schritt nach dem nächsten und dank, naja, Durchhaltevermögen und Vorbereitung und ein bisschen Glück habe ich jetzt eben nicht 10 Jahre gebraucht, sondern nur 5 oder 6 dann, um es wirklich zu schaffen. Und bin sehr dankbar dafür, dass ich das jetzt tun darf.
Also demnächst Hubschrauberpilotin, du wirst Rettungssanitäterin, Jetpilotin. Vielleicht klappt es auch noch mit dem All, vielleicht. Auch das weiß man nicht. Was ist noch, wo siehst du dich, das ist ja mal so eine Frage in Bewerbungsgesprächen, wo siehst du dich dann in 5 oder in 10 Jahren? Was würdest du da heute drauf antworten?
Oh, tiefenentspannt sehe ich mich, extrem zufrieden mit meinem Leben. Weil das verstehen Menschen auch oft nicht, es ist dann auch mal gut. Ja, ich habe mit 15 sozusagen ja diese Bucketlist angefangen, was ist denn alles cool? Und nachdem ich das nicht alles geschafft habe, aber genug davon, genug lohnenswerte Dinge, bin ich einfach zufrieden. Und dann kann ich auf meiner Terrasse sitzen, Kaffee trinken und wenn dann der nächste Rettungseinsatz kommt, weil ich werde sehr, sehr hoffentlich in 10 Jahren auch noch Rettungshubschrauber fliegen, dann gehe ich fliegen und helfe Menschen ganz konkret und freue mich der Dinge. Und ja, ich weiß, auch jetzt sieht die Zukunft für alle in den nächsten 5 Jahren schwierig aus. Es ist für die Menschen immer noch. Es ist immer noch weitergegangen. Schon vor 2000 Jahren gab es in unserem Gebiet hier die alten Römer, die irgendwann zu uns wurden. Und auch in 2000 Jahren wird es noch Menschen geben, die hier gut und gerne leben.
Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank dafür. Nicola Winter, danke für den Besuch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.